Deutschlandfunk, Andruck.
Durch die internationale Finanzkrise, die dann auch die Euro-Krise nach sich zog, hat der europäische Gedanke arg gelitten. Die rechtspopulistischen Auswüchse in fast allen Mitgliedsländern der EU und schließlich der Brexit haben das Gemeinschaftsprojekt weiter angeschlagen. Über die Krise der EU wurde viel geschrieben, jedoch ebenso über den Wert des europäischen Projekts. Bücher, die die Krise benennen und gleichzeitig positive Perspektiven eröffnen, mögliche Wege benennen. Die Pandemie als nächste Krise bringt wieder solche Gedanken hervor. Heute wollen wir Ihnen das Buch des Journalisten Thorsten Rieke vorstellen. Europas Stunde heißt es, also eine Chance, die man nutzen oder verstreichen lassen kann. Und als Ausgangslage nimmt er neben der Pandemie die Stellung Europas zwischen den USA auf der einen und China auf der anderen Seite. Ich habe vor der Sendung mit Thorsten Rieke gesprochen. Herr Rieke, Ihr Buch war das erste in einer ganzen Reihe, die gerade erscheinen, zu der Frage, wie sich Europa positionieren sollte zwischen den beiden Großmächten USA und China. Um sich aber überhaupt zu positionieren, müsste die europäische Gemeinschaft ja erstmal als eine solche auftreten. Wo sehen Sie da den Stand der Dinge?
Ich glaube, es ist ganz unterschiedlich. Wenn wir ganz aktuell auf das gucken, was in Europa passiert, macht das nicht gerade Mut. Wir haben viel Chaos und auch Unzufriedenheit mit der europäischen Reaktion auf die Pandemie. Denken Sie an die Auseinandersetzung über die Impfung, aber auch schon am Anfang der Pandemie, als es erste Grenzschließungen gab. Das war nicht sehr zuversichtlich, was dort aus Brüssel zu hören war. Auf der anderen Seite gab es aber auch immer wieder Hoffnungsschimmer. Denken Sie zum Beispiel im Juni letzten Jahres daran, dass die EU es geschafft hat, diesen Wiederaufbauplan 750 Milliarden Euro auf die Beine zu stellen und erstmals auch gemeinsame Schulden aufzunehmen, also wo dann alle Länder dafür auch haften müssen. Das war sicherlich ein wichtiger Schritt, um nach vorne gewandt zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass die europäischen Volkswirtschaften nach dieser Krise besser dastehen als während der Pandemie auf jeden Fall.
Sie behandeln in Ihrem Buch technologische Fragen, wirtschaftliche Zusammenhänge, Handelsbeziehungen, aber auch strategische Fragen. Beginnen wir mal mit den technologischen. In Sachen Technologieentwicklung hat Europa ja ohne Zweifel den Anschluss gewissermaßen verloren, ist etwa in Sachen Serverbereitstellung, aber auch in vielen anderen Punkten weitgehend abhängig von US-Konzernen. Muss man das Ihrer Ansicht nach wirklich ändern, also versuchen, alles selbst bereitzustellen, oder muss man nicht mit diesen Konzernen anders umgehen?
Das ist die große Debatte. Ich glaube, man muss beides tun. Also auf der einen Seite haben wir hier diesen Wunsch nach strategischer europäischer Souveränität, also dass man mehr aus eigenen Kräften, aus eigenen Mitteln tun kann. Das muss aber nicht unbedingt bedeuten, dass man sich von Bündnispartnern, und Amerika ist jetzt wieder mehr Bündnispartner, nachdem Joe Biden dort Präsident geworden ist, abnabeln muss. Ich glaube, es gibt nach wie vor sowas wie eine Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft mit gemeinsamen Interessen, die uns mit den Amerikanern verbindet. Das heißt, ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass man zum Beispiel eine eigene europäische Cloud braucht. Wir haben Anbieter wie Microsoft, Amazon und so weiter, die aus rechtsstaatlicher Sichtweise ähnlich gut und zuverlässig arbeiten, wie das europäische Unternehmen könnten. Dann aber stellt sich die Frage, okay, haben wir bestimmte Dinge im Hinblick auf Datenschutz oder andere Dinge, die wir nach eigenen europäischen Vorstellungen regeln müssen? Und da sind wir mitten in dieser Diskussion und ich sehe da auch eher eine Annäherung zwischen dem, was sich die Europäer vorstellen und was sich die Amerikaner dort vorstellen.
Sie beziehen sich in Ihrem Buch auch auf das Buch von George Packer aus dem Jahr 2019, das wir ja auch bei Andruck besprochen haben, das Ende des amerikanischen Jahrhunderts. Ist das aktuelle Jahrhundert also das asiatische, wie so viele raunen?
Das war im Prinzip meine Überlegung, als ich über den Titel des Buches nachdachte. Es gibt ganz viele Bücher, die von dem asiatischen Jahrhundert oder der Stunde Asiens sprechen. Und ich glaube, das ist eine offene Frage. Und der Titel Europas Stunde ist insofern auch bewusst als Gegenentwurf gemeint, als dass wir als Europäer durchaus Chancen haben, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Interessen gegenüber einer völlig anderen weltwirtschaftlichen, weltpolitischen Lage durchzusetzen. Wir haben es jetzt mit Asien zu tun und der Aufstieg Asiens wird weitergehen. Das heißt aber nicht, dass Europa von der Landkarte, auch von der politischen Landkarte verschwinden wird, sondern wir müssen dafür was tun, dass Europa seine Interessen weiter verteidigen kann. Insofern, ob das 21. Jahrhundert jetzt den USA, Asien oder Europa gehört, ist nach wie vor offen. Ich glaube, es gibt eine gute Chance, dass es weiterhin ein westlich bestimmtes Jahrhundert sein wird, zumindest bei den ganz wesentlichen Dingen, die für uns so wichtig sind.
Da würden jetzt einige dagegen halten, dass man doch einfach mal akzeptieren sollte, dass der Westen nicht mehr das Maß aller Dinge ist, dass global jetzt einfach andere den Ton angeben. Was würden Sie da erwidern?
Auch da kommt es ganz darauf an, worüber wir reden. Wenn wir über die Einhaltung von Menschenrechten reden, wenn wir darüber reden, wie wir mit Zwangsarbeit umgehen sollen, dann bin ich schon der Meinung, dass das universale Werte sind, für die wir auch weltweit eintreten müssen. Denken Sie an die Dinge, die in Hongkong nach wie vor passieren, in Myanmar, aber auch hier näher bei uns in der Ukraine, in Weißrussland. Überall sehen wir Freiheitsbewegungen, die für Werte eintreten, die eigentlich europäische, westliche Werte sind. Und ich glaube, die Menschen, die dafür eintreten, brauchen nach wie vor unsere Unterstützung und haben das auch verdient.
Wenn wir jetzt mal auf das Verhältnis China-Europa schauen, China ist da ja schon sehr weit mit seinen Vernetzungen, Verankerungen. Es gibt Investitionen in Infrastrukturprojekte, da werden seit langem Beziehungen geknüpft, auch Abhängigkeiten geschaffen. Ist es da nicht schon zu spät für eine gemeinsame China-Strategie?
Nein, das sehe ich nicht so. Ich glaube, es war unheimlich schwierig, während der Trump-Ära eine gemeinsame transatlantische China-Strategie auf die Beine zu stellen. Wenn Sie daran denken, dass Joe Biden gerade vor einer Woche auf der Münchner Sicherheitstagung die Europäer aufgerufen hat, jetzt miteinander darüber nachzudenken, welchen Umgang man mit China pflegen will, dann ist eigentlich jetzt die Tür weit offen, diese China-Strategie wirklich auf die Beine zu stellen.
Sie skizzieren in Ihrem Buch eine europäische Industriepolitik. Könnten Sie da mal die wichtigsten Punkte zusammenfassen? Wie soll die aussehen?
Bei der Industriepolitik, die ist ja im Prinzip wiederentdeckt worden, ohne dass sie ganz weg war. Industriepolitik gibt es in Deutschland schon ganz lange. Man hat immer wieder versucht, bestimmte Industrien zu fördern. Denken Sie an den Flugzeugbau oder das Thema Airbus. Und auch Airbus wird jetzt genutzt als Vorbild für das digitale Zeitalter. Der digitale Airbus, davon spricht der Wirtschaftsminister Altmaier. Ich glaube, wir brauchen weniger solche industriellen riesigen Projekte, sondern wir brauchen Prioritäten. Und die liegen eigentlich auf der Hand. Also ich glaube, dass Europa industriepolitisch beim Klimawandel oder beim Kampf gegen den Klimawandel viel mehr und viel enger zusammenarbeiten kann bei der Mobilität, aber auch bei der Frage, wie man mit alternden Gesellschaften umgehen soll und bei der ganz wichtigen Frage, wie man die Ungleichheiten besser abfedern kann, die durch den technologischen Wandel und durch die Globalisierung alle Europäer treffen.
Mein Lieblingssatz in Ihrem Buch ist: Der Weg Europas beginnt also immer an dem Ort, an dem man sich gerade mal wieder verlaufen hat. Aktuell gibt es ja so einige Irrwege. Wohin führen die uns Ihrer Ansicht nach?
Naja, in der Pandemie, ich hatte es schon erwähnt, haben wir im Moment eine sehr große Uneinigkeit, die aus einer Unzufriedenheit resultiert, weil Europa hier zu langsam vorangekommen ist. Jetzt gehen die Dänen und Österreicher nach Israel, um überlegen, ob man mit den Israelis gemeinsame Impfstoffe für die Zukunft produzieren kann. Warum macht man das? Offenbar, weil das Vertrauen in Brüssel nicht ausreicht, hier schnell genug voranzukommen. Ich glaube, wir haben nach wie vor strategische und institutionelle Defizite in Europa, die gerade bei so einer Jahrhundertkrise wie der Pandemie gezeigt haben, dass wir zu langsam sind. Die Amerikaner waren schneller, weil sie zum Beispiel eine nationale Agentur haben, die dafür sorgt, dass sehr schnell sehr viel Geld in die Forschung neuer Impfstoffe gesteckt wurde. Das hat dann auch dazu geführt, dass solche Impfstofflieferanten zuerst gute und umfangreiche Verträge mit der Regierung in Washington getroffen haben. Also ich glaube, hier kann man institutionell noch enger zusammenrücken. Und da sind wir wieder bei dem Thema, wie viel mehr Europa brauchen wir, ohne dass die Identitäten, die nationalen Identitäten aufgegeben werden. Und ich habe das versucht, in dem Buch zu beschreiben, dass wir ein Stück weit auf nationale politische Souveränität verzichten müssen, wenn wir unsere europäische Souveränität erhalten wollen.
Glauben die Europäer Ihrer Ansicht nach an eine Zukunft als solche?
Eine Zukunft im europäischen Rahmen, ich glaube schon, dass die Europäer nach wie vor daran glauben. Es hängt immer ein bisschen davon ab, wen sie fragen. Wenn sie mit jungen Menschen sprechen, die zum Teil verständnislos auf das gucken, was sich rund um den Brexit, also um die Bestrebungen wieder auseinanderzurücken, abgespielt hat. Für viele dieser jungen Menschen war im Prinzip die europäische Wirklichkeit Normalität, also das Reisen über Grenzen hinweg, das Studieren, das Arbeiten in anderen Ländern, all das ist im Prinzip sehr stark Teil ihrer Identität gewesen und ist es immer noch. Und deswegen glaube ich, dass gerade auch mit den jungen Generationen, die jetzt kommen werden, der Wunsch nach einer europäischen Identität, die über das Nationale hinausgeht, wieder wachsen wird.
Thorsten Rieke, Autor des Buches Europas Stunde, der Kampf der großen Mächte und die Renaissance des unterschätzten Kontinents. Bei Orell Füssli erschienen, 235 Seiten, 20 €.